Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Metal Minds, The Pit Unplugged, dem Metal.de Podcast. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch wie gewohnt durch diesen Pit. Mit dabei habe ich heute die fünfte und letzte Episode des Family and Friends Fest Podcast Spezial Frontline Frequencies. Mit dabei habe ich heute zwei Bands, Attic Stories und Twin Mill. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Zwei relativ junge Bands, beide seit ein paar Jahren aktiv, mitten im Aufbau von Sound, von Fanbase, von Identität. Twin Mill aus Heilbronn und Attic Stories aus Karlsruhe stehen heute hier auf dem Family and Friends Fest und spielen vor Menschen, die sie vielleicht zum ersten Mal sehen oder zum zweiten Mal. Wir wollen heute mal neben der Musik auch ein bisschen auf Communities und Fans schauen. Mal schauen, was die so zu erzählen haben. Also schön, dass ihr da seid.
Dankeschön.
Hallo. Danke, dass wir da sein dürfen.
Genau. Wir haben jetzt hier viele verschiedene Stimmen gehört. Deshalb würde ich euch bitten, stellt euch erstmal kurz vor.
Ich bin Romana, die Sängerin der Band Attic Stories.
Und ich bin Sino, Gitarrist und Background-Sänger von Attic Stories.
Background-Sänger, das klingt, als hättet ihr eine Popband.
Das sind meine Tänzer.
Eigentlich sage ich auch Sänger. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt gerade drauf gekommen bin.
Okay, und ihr? Habt ihr auch Background-Sänger?
Nee, ich bin Tobi, spiele Gitarre und ich singe in Twin Mill.
Jo, und ich bin Cedric und singe auch und spiele Gitarre.
Okay, schön, dass ihr da seid. Wie ist das denn? Vor wem spielt ihr denn eigentlich am liebsten?
Vor dem Headliner.
Gute Antwort. Vor dem Headliner klingt gut, ja, auf jeden Fall.
Okay, ich nehme an, ihr wart gestern auf dem Eselrock und habt vor den Headliner gespielt.
Ja. Genau.
Ja. Genau, das ist eine Ehre, wenn man sowas machen darf.
Mhm, auf jeden Fall.
Aber ich würde gerne wissen, wie das ist. Spielt ihr lieber in Jugendclubs oder auf größeren Festivalbühnen?
Ich bin immer Team Club.
Safe, größere Festivals.
Zwei Herzen schlagen in meiner Brust.
Boah, ich würde auch sagen Club. Wir haben noch nicht so viele Festivals gespielt. Und Club ist die Energy irgendwie immer ein bisschen intimer.
Würde ich auch sagen, ja. Mhm.
Da gibt es vor allem immer richtige Toiletten.
True.
Okay, Musik machen wird oft romantisiert. Ich bin leider so ein kleiner Romantik-Killer. Könnt ihr euch noch an eure allererste Show erinnern und wie die so war?
Ja, wir haben ein Indoor-Festival gespielt, ziemlich kleines Indoor-Festival in Karlsruhe und es war ein sehr schöner Abend. Schöne Bands, tolle Bands und ich glaube Headliner waren The Dead Notes an dem Tag.
Und ich würde sagen, für unsere erste Show haben wir uns gut angestellt.
Ja.
Ja, waren Menschen vor der Bühne schon da?
Ja, voll.
Ja, auf jeden Fall.
Und wir haben irgendwie alle Songs zusammengekratzt, um so ein halbes Set hinzukriegen von 20, 25 Minuten. Und da war auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Abend.
Sehr cool. Und wie war das bei euch?
Boah, ich glaube, also Tobi ist später erst dazugekommen. Davor hat mein Bruder tatsächlich Gitarre gespielt. Ich glaube, das war so eine halbexklusive Show. Also wir waren eigentlich nicht auf der Bill, wir waren so ein Secret Act und haben auch alle Songs zusammengekratzt, was so im Proberaum noch zusammengekommen ist. Aber war cool, da waren ein paar Leute da.
Ich war auch da.
War cool. Genau. War cool,
ja. Und hast du dann gedacht, da muss ich Mitglied werden?
Ja, safe. Habe ich gegeiert sofort.
den kicke ich irgendwann raus. So.
Okay, und wann habt ihr zum ersten Mal gemerkt, dass da draußen Menschen sind, denen eure Musik wirklich etwas bedeutet? Also nicht nur Freunde und Familie, sondern jemand, den ihr vorher nicht kanntet.
Ist das so?
Ich dachte, es wäre so.
Kann ich jetzt nicht so sagen, wann das war, aber ja, ich würde sagen so, ja. So die ersten Shows, wo man wirklich irgendwie weiter weg ist und auch nicht mehr nur der Opener, der halt irgendwie, den gibt's halt, so der ist halt auch da, sondern wo wirklich so mitten im, also die dritte Band, oh, wir haben Gäste von draußen, die dritte oder vierte Band am Abend und dann irgendwie trotzdem Leute da sind und irgendwie teilweise mitsingen, so das, ich wie gesagt, ich kann nicht sagen, wann das passiert ist, aber das nimmt man dann schon so wahr, dass es irgendwann so, ach krass, okay, irgendwie...
Wir sind doch nicht so schlecht.
Ja, irgendwie kommt unsere Musik an oder irgendwie bedeutet es nicht nur uns was, sondern auch den Menschen. Mhm. Wenn man dann wirklich nicht nur vor Family and Friends spielt, sondern eben einfach auch komplett random fremde Leute mal kommen und sagen, ey, das ist echt, war voll geil und es bedeutet uns auch was, was ihr da schreibt, was ihr singt. Und das ist schon ein sehr schöner Moment. Mhm. Ja. Pusht auch.
Ja.
Das hat er sehr schön zusammengefasst, ja. Auf jeden Fall.
Kurz
und knackig. Nee, würde ich auch sagen, also wenn man auf irgendeinem fremden oder in einem fremden Ort ist, wo man noch nie war und jemand hat ein Shirt an oder singt was mit, das ist schon so ein Moment, ja, wo man merkt, ah, okay, cool, gibt schon ein paar Leute, die das irgendwie feiern, außerhalb von der Bubble, ja.
Schön, dass ihr sowas erleben dürft. Was passiert bei euch nach einem Konzert? Geht ihr raus ins Publikum, bleibt ihr länger auf der Bühne oder räumt ihr einfach nur euer Zeug weg?
Also.
Also.
Erstmal Zeug runterräumen von der Bühne. Sehr gestresst und gehetzt.
Absolut.
Dann so eine so-called Drecksau-Runde machen über die Bühne und gucken, ob man wirklich komplett runter ist. Und dann das Aftershow-Bier. Dann geht Romana relativ schnell zum Merch, weil dann die Ersten auch einfach schon am Merch stehen und warten. Und wir räumen alles zusammen und kommen dann auch mit dem zweiten oder dritten Bierchen dann zum Merch irgendwann. Und da stehen wir dann die restliche Zeit.
Mhm.
Ja.
Okay.
So unsere Zeit nach dem Auftritt.
Jetzt bitte nicht sagen, wir machen das genauso.
Hey, wir teilen das eigentlich gut auf. Also die eine Hälfte tut das ganze Zeug verladen oder zumindest ready zum Verladen machen und die anderen zwei dann an Merch.
Mhm. Ja. Warum ist es wichtig, an den Merch-Stand zu gehen?
Connecten, mit den Leuten reden. Netzwerken. Ja, Netzwerken, sagt sie nur immer dazu. Genau, ja.
Nee, sehe ich auch so, ja.
Okay, was bedeutet euch der Austausch mit dem Publikum, mit den Menschen, die da waren und eure Show gesehen haben?
Sehr viel. Ich meine, das ist natürlich schön, wenn man vor allem gutes Feedback bekommt und einfach die Zeit hat mit den Leuten da, die kommen vorbei und müssen nicht mal unbedingt was kaufen. Ist auch einfach schön, mit denen dann zu quatschen, Bier zu trinken, kurz einfach ja die Zeit genießen.
Und ich meine, wir kennen das ja, glaube ich, alle so aus der Szene, wie man auf Konzerte geht und dann Leute trifft und mit denen quatscht und das irgendwie cool ist, weil die gerade noch auf der Bühne waren und so und es gibt einem was. Und wenn man jetzt selber diese Person ist und Leute sagen so, ey, eure Musik, eure Texte und so, die bedeuten mir was, das ist so ein Moment, das gibt einem so extrem viel zurück, dass man halt, egal was die letzten Tage, Wochen war, wie wenig Schlaf, wie viele Stunden ja. Im Bus, das ist so, das sind so die Momente, wo ich denke, ey, krass, das Gänsehaut, so, ist mega schön einfach.
Ja, ist bei uns auch so. Also das macht schon den ganzen Abend eigentlich weg, weil das ist ja schon super anstrengend an sich, das Ganze aufbauen, also im Proberaum abbauen, dann wieder hier aufbauen, auf der Bühne aufbauen und dann wieder abbauen. Das ist alles sau viel Arbeit, aber das macht es halt echt weg. Wenn dann eine Handvoll Leute, wenn auch nur ein Mensch kommt und uns dann sagt, wie wichtig ihm das ist, das macht das eigentlich alles wieder weg.
Ja. Wir sind auch, glaube ich, relativ perfektionistisch. Also wir sind oft nach dem Gig so, ich habe da irgendwo einen Ton nicht gegriffen. Das war scheiße jetzt irgendwie. Und wenn dann jemand kommt und sagt, war richtig stark, das macht echt den ganzen Abend aus. Wirklich, das reicht.
Man kennt's,
okay, ja. Krass, war doch nicht so scheiße. Nee, das ist echt sehr wichtig, ja. Ja, ja.
Ja? Okay, und was war sozusagen, wir hatten das gerade sozusagen, Musik löst ja auch irgendwas in uns aus, also irgendwelche Emotionen oder Gefühle. Und was war denn die berührendste Nachricht, die ihr nach einem Konzert oder auch nur als Reaktion auf einen Song bekommen habt?
Boah, ich glaube, bei uns war es die, also eine mittlerweile Freundin. Genau. Also die macht Fotos, die ist auch Konzertfotografin und die hat uns irgendwann geschrieben, dass ein Song von uns ihr über eine sehr schwere Zeit irgendwie geholfen hat, wo sie Stress mit Familie und war alles nicht so leicht. Und der Text und der Song hatte da sehr, sehr geholfen. Da hat sie echt eine sehr emotionale Nachricht geschrieben. Das war echt richtig süß, ja. Das war so ein Ding auf jeden Fall.
Und bei euch?
Relativ ähnlich. Also wir hatten auch jetzt zwei Konstellationen, wo Leute uns gesagt haben, ey, der Song, der Text von dem einen Song hat mir durch eine schwere Zeit geholfen, hat mir geholfen, mir Hilfe zu holen, mit meinen mentalen Problemen irgendwie umzugehen oder mit meiner Familie oder Freunden darüber zu reden. Und ja, wir haben sogar schon irgendwie ein Buch geschenkt bekommen mit, also wir haben jemanden wieder darin bestärkt, unsere Texte haben ihn bestärkt, wieder anzufangen, Gedichte und Kurzgeschichten zu schreiben, was für ihn wiederum ein Ventil ist, um mit seinen mentalen Problemen umgehen zu können. Und das war ein Abend, ich sag's wie es ist, da haben wir alle geflammt, wo er uns das gesagt hat. Das war, puh.
Das kann ich mir gut vorstellen. Das ist schon Wahnsinn, oder? Diese Kraft von Musik, was da alles so möglich ist.
Für uns war es ja auch nur, also dieser Song war für uns eben auch nur dieses Ventil, dieser Text. Oder meistens sind Texte einfach nur Dinge, die wir bei euch wahrscheinlich genauso, die man einfach verarbeitet und das man irgendwie selber erlebt hat. Und selbst wenn der Text dann von jemand anderem aus der Band ist, kann man irgendwie relaten und weiß, um was es geht. Und das ist, wenn das dann aber noch von außen zurückkommt, so, das ist schon krass.
Ja, Mann.
Ja.
Was bedeutet denn für euch eure, ich sage jetzt mal, ich nenne es mal Community, sozusagen die Fanbase, die Menschen, die hier um euch herum sind? Was bedeutet das für euch?
Alles. Ich meine, es ist das Wichtigste überhaupt. Ich meine, ohne die wären wir wahrscheinlich nicht, würden wir nicht rauskommen. Also,
richtig.
Wenn die Leute uns nicht hören würden und folgen würden und was zu Social Media dazugehört alles, dann würden wir wahrscheinlich nicht gebucht werden und dementsprechend würde die Band dann wahrscheinlich trotzdem existieren, aber halt in einem viel kleineren Rahmen und nicht das machen, was wir jetzt alle lieben und machen seit einer Weile.
Mhm. Ja, absolut. Also die Menschen, die machen das echt aus. Und ich meine, heutzutage hast du schnell mal ein paar Follower irgendwie eingesammelt, die halt digital dastehen. Aber wenn das 10, 15 Leute sind, die wirklich ernsthaft diese Musik fühlen und unterstützen, das ist einfach so viel wert. Und ohne so Leute funktioniert es einfach nicht. Ja. Das ist echt eigentlich der Hauptgrund, warum wir es machen, ja.
Ihr habt es jetzt gerade schon gedroppt. Du hast schon gesagt, was man da auf Social Media eigentlich macht. Du hast gesagt, man hat schnell so ein paar Likes gesammelt, aber so ein Like konvertiert ja nicht gleich in einen Konzertgänger oder jemand, der sich ein Album kauft. Ja. Welche Rolle spielt für euch Social Media beziehungsweise auch andere Plattformen wie Bandcamp zum Beispiel?
Gib ich gerne ab.
Ja, ich meine, Social Media ist halt ein nötiges Übel, sage ich mal. Also wir sind eigentlich voll die Boomer.
Same. So,
wir müssen eigentlich TikTok machen, sagt jeder. Wir müssen mehr auf Insta machen. Wir sind da so schlecht drin und auch so weg von dieser Plattform. Ich glaube, wir sind nur Konsumenten, aber wir sind keine richtigen aktiven Social-Media-Menschen. Deswegen ist es halt so ein, eigentlich haben wir keinen Bock, uns damit zu beschäftigen, aber wir müssen es tun, weil...
Ja.
Achso, nee, also
ja, also vertraut drauf, auch wenn wir mal nichts posten, wir sind noch da. Ja, und wenn mal, weil ein Kumpel meinte neulich zu mir, dass er es voll lustig findet, wenn so ein Song droppt, Promo-Phase, dann sind wir am Start und auf einmal dippen wir wieder.
Ja,
ja, wir sind da auf jeden Fall. Vertraut darauf.
Ja, man kennt's. Also ist bei uns ähnlich. Promo und alles voll am Start und so danach bricht alles Tote ein. Also Ich sag's wie es ist, ich bin mittlerweile an einem Punkt, wo ich nicht mal mehr als Konsument eigentlich das machen möchte. So, mir geht's eigentlich nur noch auf den Sack. Und ich habe gar keinen Bock mehr drauf, aber ich mach's halt für und wegen der Band. Und ja, wir haben uns mittlerweile ganz gut aufgeteilt, so auch mit Reposten und keine Ahnung, so dass jetzt, ja, dass ich das auch abgeben kann, in dem Fall an Romana. Und genau, das, also wenn es nach mir geht, dann auch gerne einfach nur Promo machen und dann die fertigen, irgendwie die schönen Artworks, die man von jemandem machen lässt, die posten für eine Tour und dann sagen, ja, kommt rum und dann war's das. Aber die Realität ist halt einfach, ja, Reichweite, Algorithmus, bla bla bla, ja, man kennt die Zauberworte.
Ja, Mann.
Und es muss halt. Und ich meine, auf der anderen Seite hat es uns, glaube ich, auch alle dahin gebracht, wo wir halt sind, habe ich ja gerade eben schon gesagt. Also es ist halt auch einfach mittlerweile so, es kann dir so helfen, ja, wenn du das gut machst.
Das ist das Ding, ja. Ich glaube, wir sind alle, also eigentlich müssen wir dankbar sein, weil da ohne diese Systeme würden wir solche Shows wahrscheinlich gar nicht spielen können. Aber ja, Spaß macht es irgendwie nicht.
Genau, also das sagen ja tatsächlich alle, dass das keinen Spaß macht. Und mir erzählen in letzter Zeit immer wieder Bands, dass das wichtig ist, weil die Veranstalter, die Booker das sehen wollen. Ist das so?
Ja,
ich glaube schon, sagen. Ja. Also, ja.
Unser Empfinden zumindest.
Also es ist wirklich total kurios, was mitunter erzählt wird. Auch die eine, die würde ihre Songs gerne von Spotify zum Beispiel runternehmen und sagt, wenn ich das machen würde, dann würde ich mir mein eigenes Grab.
Es ist damals so, ja. So ein Thema auch. Das ist leider so, ja. Das ist aktuell sehr oft Thema bei uns im Bus. Mhm. Also nicht, dass wir es machen wollen. Ja, aber man sollte es, wenn man es genau nimmt, machen. Aber dann ist es, wie du sagst, das ist, ja, dann kannst du es halt auch sein lassen mittlerweile, weil das sind die Zahlen, die zählen am Ende und das pusht dich halt irgendwie auch, leider.
Ja, es ist halt einfach der Standard und du hast, also ich meine, Spotify ist ja selber schon so ein bisschen, jeder, der sich damit beschäftigt hat, es ist ja schon ein bisschen dubios und auch moralisch jetzt nicht so cool. Wir haben auch Bandcamp zum Beispiel, aber das ist halt, das juckt nicht. Es ist einfach nicht relevant, auch sowas wie, was weiß ich, was gibt es da noch, Tidal und alles. Da kommt jetzt immer mehr drauf, aber wenn du Spotify runternimmst, dann bist du einfach unsichtbar. Und ein Booker sagt dann auch, also wir haben schon öfters gehört, Alter, wir waren mal in einer größeren Playlist, hatten irgendwie 20.000 Listener mal kurz für ein paar Monate. Und da sind wirklich Booker gekommen, haben gesagt, die Zahlen sind stark, so habt ihr Bock, irgendwas zu machen. Und de facto waren das keine Leute, die auf unser Konzert kommen würden. Das ist eigentlich nur eine fiktive Zahl. Aber es hat so viel schwer, also so viel Traglast irgendwie, ja, das ist eigentlich erschreckend. Ja.
Ich finde das krass, also sozusagen auch krass, weil wir uns ja als unabhängige Szene von sozusagen irgendwelchen Tech-Giganten abhängig machen. Und solche Follower-Zahlen kann ja zum Beispiel auch ein Bot generieren. Mhm. Also. Okay, ich weiß nicht, ob ich das im Raum stehen lasse.
Ich glaube, es gibt einfach viele, die genauso denken und ticken wie wir. Aber es ist halt einfach, ich glaube, vielen geht es so, bei uns sind 80% der Hörer finden auf Spotify statt.
Ja.
Und wenn das wegfällt, dann fallen 80% weg, so. Und dann hast du halt, eigentlich macht man es ja eben nicht für die Hörer, aber eben fürs Booking, für Veranstalter und halt irgendwie dann doch auch.
Mhm. Ja. Liebe Menschen da draußen, wir brauchen dringend eine Lösung. Wir werden sie heute hier nicht finden, bitte. Aber bitte, bitte kommt mit einer Lösung. Wir machen weiter im Podcast, nämlich ihr spielt heute auf dem Family and Friends Fest. Ich würde meinen, der Name gibt den Rahmen vor. Was bedeuten für euch diese kleinen Szene-Festivals?
Also wir waren ja schon mal hier vor 2 Jahren und
aber ohne Romana habe ich
gesagt. Ja, leider ohne Romana, sehr kurzfristig, aber haben es dann trotzdem nachgefragt, ob es cool ist für die Veranstalter und also für Waves Like Walls und dann haben sie gesagt ja und dann sind wir trotzdem gekommen und haben es irgendwie durchgezogen. Haben wir dann danach entschieden, dass wir das nie wieder machen, weil ja, ist halt eine andere Band so. deswegen viel besser auf jeden Fall wie letztes Mal, aber was ich sagen wollte, es ist einfach ein geiles Festival so. Ich finde, die Szene ist hier so cool vertreten. Mich freut es extrem, dass, also für die Jungs auch, dass es so gut ankommt hier und so gut besucht ist. Wir sind sold out, beziehungsweise ich glaube sogar weit über sold out raus mit Gästeliste und Co. Und das ist mega schön, es freut mich aber total, dass die Szene so lebt.
Ja, ja, das ist auch, das erfreut auch mein Herz ganz sehr. Und ihr?
Ja, wir sind das erste Mal dabei und eigentlich auch nur als Ersatz. Eigentlich hätten Watch Me Rise gespielt. Tatsächlich sind wir durch euch, also durch Attic Stories draufgekommen. Ich glaube, ich habe irgendwo mal auf Insta gesehen, dass ihr da spielt. Dachte ich, ey, ja, ist cool, ein cooles Festival, irgendwie vielleicht mal als Booking schreiben. Und dann haben sie gemeint, ist zu, also Booking ist schon zu, alle Bands schon gebucht. Und dann kam es halt hinterher. Aber ich finde auch, es ist echt super, also die Jungs von Waves Like Walls sind ja echt super cool. Und ist schön zu sehen, dass solche kleinen Sachen noch so gut funktionieren und so viele Besucher da sind, ja, auf jeden Fall. Ja,
würde ich auch so. Okay. Ja. Sehr gut. Ich habe noch eine kurze Rückfrage. Als ihr ohne Romana gespielt habt, wie habt ihr das gemacht? Also habt ihr dann sozusagen Playback den Gesang abgespielt oder wie kann man sich das vorstellen?
Nee, wir haben das schon mal gemacht, da kurz vor einer Show. Ach, das war, keine Ahnung, ist schon ein paar Jahre her und Romana wurde krank und dann war es so, okay, machen wir es nicht. Und dann haben Elsa und ich gesagt, okay, ja, wir probieren es. Wir gehen ganz offen damit um und sagen, wie es ist und wir probieren es. Und Elsa übernimmt dann quasi so die Main Vocals, weil ich halt Leadgitarre spiele und das nicht hinkriege.
Das ist ja dann schon ganz schön viel. Also.
Und er auch von der Stimme her nochmal, einfach nochmal mehr Möglichkeiten hat wie ich. Ich krummel dann immer hier unten rum und keine Ahnung.
Eine weitere Range sozusagen.
Genau. Und ich übernehme dann so ein bisschen die Backings von ihm, die ich ja eh schon teilweise mache. Und dann, genau, es ist halt schon reduziert. Es ist, wie gesagt, es ist eine andere Band. Es ist, wir haben uns dann irgendwie so ein bisschen gefühlt wie so Early Blink zu dritt.
Das ist auch mal ein schönes
Das war dann
Gefühl,
kein oder? Ernstzunehmender Schmuse-Pop-Punk mehr wie gerade. Das war dann einfach nur so Trash. Punk, so hat es sich angefühlt. genau, ja. Aber ne, genau, also die Vocals kamen da nicht vom Band.
Okay. Lasst uns mal Richtung Ende kommen. Ich habe noch ein paar Schnellfragen für euch. Kellerkonzert oder Festivalbühne? Eine Antwort ohne Erklärung.
Kellerfestival.
Jo, Kellerfestival. Also einer und dann immer so.
Ich habe keine Ahnung, ich habe einfach mal gesagt.
Du hast es sozusagen kombiniert. Kellerkonzert oder Festivalbühne.
Ach so, Gott, natürlich. Sorry, Kellerkonzert. Nein, das war gedacht auch. Das war eigentlich
dachte,
cool, ja. Aber
ich
war,
dachte, sau smarte Antwort.
Nee, war nicht geplant. Kellerfestival, ja genau.
Okay, jetzt ihr.
Keller.
Festival.
Auch gut.
Was war der überraschendste Publikumsmoment?
Boah, ja, hast du nicht, das sag ich auch. Boah, schwierig.
Ich glaube, es ist jedes Mal aufs Neue überraschend, wenn Leute mitsingen. Würde ich jetzt zu.
Oh, guter Take, ja.
Oder so Crowdsurfer plötzlich.
Ja. Oh, wild.
Ist schon passiert und wir waren so, das passiert auf unserem Konzert.
What? Ja, man kenne ich auf jeden Fall.
Okay, bei welchem Song gibt es im Publikum kein Halten mehr? Also wenn ihr spielt.
Downwind, weil dann zwingen wir die Leute immer mitzusingen.
Set sail, my love.
Heatwave, glaube ich.
Heatwave, ja, Heatwave.
Okay, bei Twin Mill ist es Heatwave. Welche Band habt ihr zuletzt live gesehen?
Twin Mill.
Epic Stories. So.
Okay, wenn ihr eine Band vom heutigen Line-Up covern müsstet, welche Band wäre das?
Attic Stories.
Ganz cool.
Lass es die anderen nicht hören.
Okay, ich danke euch sehr. Das waren Twin Mill und Attic Stories hier bei mir im Podcast. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Das war die 5. und damit letzte Episode unseres kleinen Metal Minds Spezials zum Family and Friends Fest in Ingolstadt. Mein Name war, ist und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Das war der Metal.de Podcast Metal Minds, The Pit Unplugged. In diesem Sinne, stay hardcore, stay proud, bleibt Metal, bleibt laut. Dankeschön.
Danke.
Metal-Leute.
Tschüss.